Gut, sind wir startbereit. Herzlich willkommen für diesen neuen Morgen und möchte beginnen mit Olympia. Ist ja logisch. Ist ja logisch, der Chor kann es nicht anders, obwohl er selber nicht mehr so viel Sport selber macht. Dann schaut man ihn halt. Ich habe auch etwas mitgebracht. Ist nicht aktuell und eine kleine Aufgabe für euch. Erinnert euch das, was ihr jetzt denn seht, an einen bestimmten Bibelvers.
Gold, silver and bronze. Bradbury, closest to the fence. Fifth position for the start. Stephen Bradbury was content in his second superbats, and it looks like he'll do that again just here. It's the Koreans skating up to take the lead, that's Khan.
Das ist Short Track, zum Sagen. Ja, welcher Bibelvers kommt euch da in den Sinn? Hä? Die Letzten werden die Ersten sein, genau. Also manchmal hatte der Sport schon lustige Anekdoten und es war immerhin der Olympia-Final. Hä? Es war nicht irgendein Rennen, da gab es ja viele Vorläufe mit ähnlichen Geschichten, aber gerade im Final, dass es so tough kommt, ich habe den Film einige Male geschaut, und das Spannende war wirklich, also einerseits ein bisschen die Asiaten voraus und der einzige Europäer fuhr da immer hinten nach. Aber das war wirklich seine Taktik, glaube ich, sich nicht in diese Kämpfe einlassen, die wirklich gefährlich sind, eben wegen Sturz und so weiter. Und er hat richtig spekuliert am Schluss. Kämpfe hat er auf der Seite gelassen, fuhr hinten nach, war eigentlich der Letzte. Doch am Schluss hat er gesiegt, weil alle anderen durch die Kämpfe, die sie hatten, eben rausgefallen sind und als Zweite und Dritte dann noch so schlecht recht ins Ziel kamen. Genau. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten werden die Ersten sein. So dieses Bibelwort. Jetzt suche ich noch eine Predigt dazu. Genau, weil das war der letzte Vers, den wir heute Morgen in der Textlesung gehört haben. Und er gehört zu Matthäus 19. Und ihr dürft gerne diese Bibelstelle aufschlagen. Wir waren ja letzten Sonntag schon dort, in Matthäus 19. Und wir haben miteinander betrachtet, die Liebe, die Gott zu uns hat, wie ihm das Leben wichtig ist, dass Gott das Leben schützt. Damals ging es, letzten Sonntag ging es um die Scheidungsfrage, dass Gott Ehe gebildet hat, gegründet hat, und zwar ganz am Anfang der Schöpfung mit den ersten beiden Menschen. Die Erzählung geht dann weiter. Und heute betrachten wir die Verse 16 bis 30. Und eine wunderbare Geschichte, die uns da begegnet. Da kommt ja ein junger Mann zu Jesus und fragt nach dem ewigen Leben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Vers 16, und siehe, einer trat herzu, fragt ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen oder je nach Übersetzung zu haben? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt. Bei mir steht bei der Schlachter der reiche Jüngling überschrieben. Also muss ein reicher junger Mann sein. Die Geschichte steht dreimal in den Evangelien oder in drei Evangelien finden wir sie also. Ich möchte euch eine Minute Zeit geben, euch mal Gedanken zu machen, wer war denn dieser junge Mann? Euch ein wenig vorzustellen, wer war das? Aus welcher Haltung, aus welcher Motivation kam er zu Jesus? Ich gebe euch eine Minute Zeit, sich mal ein wenig Gedanken zu machen. So, die Minute ist vorbei. Was denkt ihr? Wer war dieser junge Mann? Wie kam er zu Reichtum und so weiter? Können wir kurz wenig zusammentragen? Also er war jung. Ja? Wie alt zum Beispiel? Was heißt jung? Ich fühle mich auch jung. Was denken wir? Theologe, Jüngling, wo ordnet man den ein?
Wahrscheinlich frisch erwachsen, oder?
Frisch erwachsen, genau.
22.
Genau. Dann was war er monetär? Reich. Ah, spannend. Hä? Also jung und reich. Was sagt das über ihn aus?
Geerbt.
Kann sein, liegt naheliegend. Was heißt das denn?
Er ist sehr selbstsicher, vielleicht auch stolz.
Selbstsicher, stolz kann sein, genau. Bleiben wir noch kurz bei dieser Frage. Geerbt, was ist dann geschehen? Normalerweise?
Vater
oder Mutter, vielleicht beide gestorben. Ja, ein junger Mann verliert seine Eltern, sicher seinen Vater einmal. Nimm es im Hinterkopf, die Frage nach dem ewigen Leben, nach Sicherheit. Dann kommt das, was Jonas gesagt hat, genau.
Er war fromm.
Wie?
Er bemühte sich, Gutes zu tun.
Ja, er bemüht sich, Gutes zu tun. Ja?
Er ist selbstgerecht und sieht seine eigene Sünde nicht.
Oh, jetzt aber, zack, zack. Ja. Boom. Genau, kann sein. Ich sage es auch so, also kann sein natürlich, genau.
Jesus?
Jetzt habe ich dich verstanden. Er sucht, ja, genau, logisch. Klar, er sucht Jesus. Das ist eine gute Adresse, finde ich. Genau. Genau, er hat ja ein Anliegen, ewiges Leben. Er hat eigentlich alles und doch fehlt ihm etwas. Genau. Also wir merken, spannend, wenn man sich ein wenig mal Gedanken macht über das Umfeld und die Frage, die er stellt. Jesus antwortet ihm dann ja ziemlich interessant, finde ich. Nämlich zuerst einmal, was nennst du mich gut? Vers 17. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Da tönt er irgendwie etwas an, das den Mann zum Nachdenken bringt. Und dann sagt Jesus, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und jetzt merken wir, also der junge Mann, er hat eine religiöse Erziehung. Er glaubt, dass es einen Gott gibt. Das ist wahrscheinlich gar keine Frage. Er war Jude. Und dann sagt Jesus zu ihm, der Mann fragt dann zu ihm, ja, welche Gebote, oder? Und dann zählt Jesus einige der 10 Gebote auf. Zuerst dachte ich mir, könnten wir heute Morgen eigentlich auch mal die 10 Gebote wieder aufsagen. Lassen wir lieber sein. Genau, aber im Skript, im Anhang habe ich es wieder einmal aufgeschrieben, dass auch wir von Gnade beseelte Christen die 10 Gebote doch uns wieder ein wenig mal vor Augen führen. Für einen Juden damals war das ein wichtiger Bestandteil des Glaubens. heute würde man sagen, fast so ein Katechismus. Hä? So spannend, wir haben neuerdings einen Verlag bei uns im Buchhandel, der hat effektiv als freikirchlicher Verlag einen Katechismus herausgegeben. Gell? Mit dem Ziel, grundlegende biblische Wahrheiten in einfacher Form aufzuschreiben, in einem Satz, unterlegt mit einer Bibelvers, einfach damit wir wissen, was wir glauben. Das ist nämlich auch unter uns Freikirchlern oft gar nicht mehr so gewährleistet. Dem wäre ein spannender Gedanke. Die 10 Gebote, wie gesagt, ich glaube, du wirst viele Christen finden, und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, würde mich fast auch dazu zählen, der Mühe hätte, alle 10 Gebote wirklich, so nur schon die ersten 3, wie ist es schon wieder, du sollst keinen anderen Gott haben, und wenn du ihn anbeten, und dann mit den Bildern und so weiter, und kein Bildnis machen, den Namen Gottes nicht missbrauchen und so weiter. Wird schon kompliziert, he? Was gehört da alles zusammen und so weiter. Gut, lassen wir das. Er kannte sie. Jesus zählt einige auf. Nach der Frage, welche? Jesus dazu. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war die Antwort von Jesus. Der junge Mann dachte sich vielleicht innerlich schon, okay, Haken machen, das tue ich. Das tue ich, konnte er sagen. War es jetzt Stolz, Selbstüberheblichkeit? War für mich auch noch so eine Frage. Ja, warum kam er, der junge Mann? Ich habe es bis jetzt immer so gelesen, er war echt auf der Suche. Der hatte Fragen. Gell? Wenn man die Geschichte dann weiterliest, stellt sich schon die Frage, wie ernsthaft hat er wirklich gesucht? Ist das wirklich sein Motiv? Hat er wirklich eine Not? Suchte er um alles in der Welt und hätte er alles gegeben, um die Antwort auf seine Frage nach dem ewigen Leben zu bekommen. Wir wissen es. Er hätte nicht alles gegeben. Dazu dann später. Jesus sagt dann, nachdem der junge Mann geantwortet hat, das habe ich alles getan, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und das hat dann den jungen Mann ziemlich ins Schwitzen gebracht. Und wie wir wissen, heißt es dann weiter, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war also nicht bereit, alles zu geben, um diese Frage so beantwortet zu bekommen, dass er wirklich Gewissheit hat, jetzt habe ich dieses ewige Leben. Warum? Einerseits, für alle, die evangelistisch unterwegs sind, auch irgendwie ein bisschen tröstlich. Der Mann ging weg, von Jesus weg, ohne sich zu bekehren, ohne darauf einzugehen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Auch Jesus konnte das Evangelium, also konnte, stimmt es nicht so, oder? Hat das Evangelium nicht so gesagt, dass einfach jeder sich bekehren musste. Und wir wissen, viele gingen weg, auch von Predigten von Jesus. Und blieben ohne Gott, blieben ohne Errettung. Irgendwie auch noch ein wenig tröstlich, nicht? Wie viele Karten hast du schon geschrieben, mit Menschen gesprochen über den Glauben? Sie haben sich nicht bekehrt und du hast gezweifelt an dir. Nein, es liegt nicht an dir. Lesen wir dann später noch. tröstlich zu wissen. Was auch spannend ist, Jesus ist nicht einen Kompromiss eingegangen. Wir wissen ja aus einzelnen Berichten, da gab es schon auch Situationen, wo sie wegen Geld schauen mussten. Da war mal die Geschichte da mit dem Fisch, als Petrus, Jesus dem Petrus da Fischen schicken ging und damit er einen Staat da aus dem Mund des Fisches und so weiter. Also, ja, sie mussten auch schauen, wie sie durchkamen, obwohl Jesus ja aus nichts oder wenigem Brot und Fische machen konnte. Da war jetzt ein junger Mann, ein reicher junger Mann, den in der Nachfolge Jesus zu haben, oh, das wäre doch noch lukrativ, jung. Und vielleicht ist eben der Vater nicht gestorben. Vielleicht war er einfach ein schlaues Kerlchen. Wirklich ein schlauer Kerl, der schon in jungen Jahren geschafft hat, reich zu werden. Ja, den müssen wir doch auch haben in der Jüngerschaftsgruppe. Einerseits finanziell spannend und andererseits, was kann so ein Mensch doch sehr anziehend sein, damit andere Junge auch kommen und so weiter. Nee. Jesus ging diesen Kompromiss nicht ein. Der junge Mann war nicht bereit, loszulassen. Wie reagierten die Jünger auf die ganze Situation? Zuerst noch Jesus. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Nun, wie das zu verstehen ist da mit diesem Kamel und wirklich da, ist das gemeint, das Loch in der Nadel, wie auch immer. Habe auch schon gehört, es gäbe so irgendwie, so ein Tor, oder? Genau. Das passt dann schon ein wenig besser oder in die ganze Erzählung hinein. Der Sinn bleibt derselbe. Es ist unmöglich. Das kommt in der Folge nachher dann vor. Aber Jesus hat da ein Beispiel genommen, damit, was den Jüngern vor Augen geführt hat, da gibt es ein Hindernis in dem Leben dieses Mannes und deshalb glaubt er nicht. Ein spannender Gedanke. Wenn wir mit Menschen über das Evangelium sprechen, warum sie nicht glauben können oder wollen, da gibt es immer etwas, das sie hindert. Immer. Bei diesem jungen Mann war es scheinbar der Reichtum. Auf alle Fälle, wie reagierten dann die Jünger? Sie waren entsetzt. Als seine Jünger das hörten, da mit dem Reichtum und sie können nicht in das Reich Gottes kommen, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Warum waren sie so entsetzt? Weil es unter den Juden so war, wenn einer reich ist, dann ist das ein Hinweis auf Segen. Der ist auf dem guten Weg. Da ist ein von Gott Gesegneter. Und du sagst, er werde nicht gerettet? Das waren sie ziemlich vor den Kopf gestoßen. Nicht zum ersten Mal. So ist eben Jesus. Ja, bei ihm ist einfach oft alles anders. Und Jesus antwortet darauf, dann mit diesem wunderbaren Wort. Jesus aber sah ihn an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies, es geht um das Gerettetsein, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Errettung, dass ein Mensch zum Glauben findet, dass du und ich, Jesus, so erleben konnten, dass es uns zur Rettung brachte, ist ein Geschenk Gottes. Er hat zu dir gesprochen, ganz persönlich. Deshalb wissen wir, ich hoffe zumindest, du weißt es, ich glaube nicht, weil meine Schwester oder mein Bruder oder jener Evangelist auf der Straße oder jener Gläubige auf der Straße oder mein Arbeitskollege mir von Jesus erzählt haben. Und so überzeugend war, dass ich geglaubt habe. Nein, es war Gott, der in mein Leben gesprochen hat. Gott ist mir begegnet. Jesus ist mir begegnet. Und ich habe innerlich erfasst und gespürt und erkannt, es ist wahr, das von Jesus. Das tut der Heilige Geist. Wenn du merkst, der Geist Gottes spricht zu mir, dann heißt es, hör darauf. Hör auf ihn und lass los. Lass los, was dich hindert. Jesus macht frei. Gehen wir weiter. Unser lieber Freund Petrus, wir haben ihn schon ab und zu getroffen und bemerkt, wie er zu einem guten Zeitpunkt gute Fragen stellt. Und das in dieser Situation auch wieder. Er macht nämlich sehr schnell den Link von dieser Aussage, die Jesus gemacht hat, zu seinem eigenen Leben. Und fragt dann, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, es ist eine Art Frage, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Was bekommen wir dafür? Und dieser Frage wollen wir jetzt ein wenig nachgehen. Sie ist ähnlicher, als wir vielleicht denken, der Frage des jungen Mannes. Denn es geht bei beiden um das Loslassen. Der junge Mann musste seinen Reichtum loslassen. Eben das, was ihn hindert, Jesus nachzufolgen. Petrus hat losgelassen. Die Jünger haben losgelassen. Nun, der Petrus war verheiratet, er hat seine Frau zu Hause gelassen. Nun, er war schon ab und zu wieder mal zu Hause. War einfach so eine Auszeit vielleicht, ich weiß nicht, wie man das nennen will. Aber hat bestimmt seine Frau, vielleicht auch Familie, nicht einfach liegen gelassen. Das bestimmt nicht. Das würde nicht zu Jesus passen und zur Nachfolge. Aber die Jünger haben Haus und Hof verlassen, die Fischer ihre Netze und sind Jesus nachgefolgt. Und sie wussten nicht, wie lange. Wir wissen es heute. Aber sie, wie die ganze Geschichte sich entwickeln würde, sie hatten zu diesem Zeitpunkt noch ganz andere Absichten, Aussichten vor allem, dass Jesus ja der Messias sei, der König und dass sie mit ihm da das Große losziehen würden und so weiter. Es kam ein wenig anders, aber auch gut. Aber die Frage ist ähnlich, gell? Bringt mich zu einem Punkt, der mir dann so durch den Kopf ging, haben wir das mit der Gnade, wir haben es in der Einleitung schon gehört, das mit der Gnade und der Rettung, haben wir das eigentlich richtig verstanden? Loslassen? Petrus musste loslassen. Er musste verlassen, um Jesus nachzufolgen. Noch einmal zu diesem jungen Mann. Man kann sich doch mit Fug und Recht die Frage stellen, Jesus, war das denn nötig, dass er alles verkaufen musste? Es hätte doch genügt, komm mit uns, mit. Erlebe ein neues Leben mit Gott und dem Messias. Oder? Jesus, hey, komm mit. Ich sehe dein Anliegen, das du hast. Ich sehe deine Fragen. Komm mit uns mit. Du wirst Gott erleben und mich kennenlernen. Das wäre doch schon mal was, oder? Warum hat Jesus das nicht gemacht? Ich bin überzeugt, der junge Mann wäre dabei gewesen, oder? Denkt ihr nicht?
Nein.
Warum nicht?
Er konnte sich von seinem Besitz nicht trennen. Und die nächste Liebe hätte gefehlt. Und er glaubt an sich.
Ja, er hätte es ja behalten können. Er hätte es nicht verkaufen müssen. Ja, er hätte sogar das, was er gehabt hätte, hätte er einsetzen können für das Gute.
Ja, aber das wollte er nicht machen.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Der junge Reiche, meinst du, ne?
Der junge reiche Mann. Noch einmal, wenn Jesus einfach gesagt hatte, komm mit, gar die Aussage kannst du einfach streichen. Verkaufe alles, gib's den Armen. Und du hast einen Schatz im Himmel. Das kann einfach, lass das mal weg. Nur einfach, komm mit. Und lerne Gott kennen.
Der Reichtum war ja auch ein Götze für den jungen Mann. Und Gott, Jesus, teilt seine Herrschaft nicht mit deinem Götzen.
Das wäre das Problem gewesen. Das wäre dann der Kompromiss, den Jesus eingegangen wäre, oder? Und das macht Jesus nicht, das macht Gott nicht. Gott macht keine Kompromisse. Genau. Also ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich glaube wirklich, er wäre gegangen. Ist aber hypothetisch. Gell? Ist auch nicht wichtig, weil Jesus hat klare Linie gemacht. Und bringt uns aber weiter bei dieser Frage. Ja, wir betonen die Gnade. Die Gnade als Geschenk Gottes. Die Erlösung, die Errettung ist ein Geschenk Gottes. Da können wir nichts dazu tun. Ist doch so, oder? So verstehen wir sie. Und das ist auch richtig so. Ich erzähle da nichts Neues. Mach nur darauf aufmerksam. Bei diesem jungen Mann galt das doch auch. Aber Jesus sagte, lass los den Götzen, wie du richtig sagst, Irmi. Den Götzenreichtum, das, wo dein Herz dran hängt. Und hier ist ja ein gewisses Problem, glaube ich, bei uns Christen. Wenn wir das Evangelium nur halb sagen, von der Gnade sprechen als dieses Geschenk oder eben zum Beispiel so die Einladung aussprechen, komm mit uns mit, lerne Jesus kennen, komm in die Gemeinde. Und wir lernen nicht, die Bibel zu lesen und zu beten und coole Gemeinschaft zu haben. Wo ist das Loslassen? Was müssen wir loslassen in unserer Nachfolge? Das ist so die Frage, die mich dann beschäftigt hat. Da komme ich jetzt zu einem unbequemen Wort, Buße. Buße. Und ich meine mit Buße nicht den Bußenzettel, den wir alle, nein, wahrscheinlich ja nicht, aber viele wahrscheinlich schon an ihrem Auto hatten, oder? Den Bußenzettel. Nein, es geht nicht um diese Buße, es geht nicht um Strafe, es geht nicht ums Abbüßen, gell, von etwas, sondern es geht um diese Buße. Buße heißt Umkehr. Umdenken, sich umbesinnen, seinen Sinn, Gedanken ändern, in sich gehen, sich bekehren, seine böse und sündige Vergangenheit von Herzen bereuen. Das ist Buße. Und da muss ich loslassen. Altes, Falsches loslassen. Kann ein Prozess sein, aber in der Regel am Anfang mal ganz grundsätzlich an Jesus zu glauben, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, ihn als Herrn des Lebens, meines Lebens anzunehmen, braucht Buße, braucht eine Umkehr. Da beginnt etwas Neues. Eben nicht, komm einfach mit und sieh, wie cool es mit Jesus ist. Das ist auch ein Teil, ja, unbedingt. Aber wenn ich meinen ganzen Rucksack mitnehme, dann funktioniert das nicht. Eben, meine Götzen mitnehmen. Da haben wir das Alte Testament. Und dass das nicht funktioniert, sehen wir wunderbar am Volk Israel. Wie sie damit ihren Götzen aus Israel herausgezogen sind. Gott ihnen wohl die 10 Gebote gab, aber in vielen Herzen waren nebst dem Wort Gottes, nebst den 9 Geboten, waren die Götzen, das alte Leben, die Dinge, die uns immer wieder eigentlich hindern, ganz mit Jesus zu leben, ganz mit diesem Gott zu leben. Mangel an Buße, Mangel an Umkehr. Dieses, ich nenne es Loslassen. In der Bibel lesen wir davon in anderen Begriffen, aber es geht genau um dieses Loslassen. Diese Begriffe lauten gestorben sein, für tot halten, ablegen. Na, die habe ich da unten erstmal. Genau. Zum Beispiel Römer 6, 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jakobus 1, 21. Darum legt ab allen Schmutz, allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Jakobus 1, 21. Kolosser 3, 3 bis 5. 1. Petrus 2, Vers 1. Lesen wir ähnliche Gedanken. Darum sollte der junge Mann das weggeben, woran sein Herz hängt. Darum sollen du und ich uns immer wieder auch mal fragen, was muss ich, auch wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, loslassen? Wie mache ich das? Tue Buße, bekenne es. Sag es, Jesus, gibt es etwas, da gehe ich den falschen Weg. Hilf mir umzukehren, ich tue Buße, ich bekenne es dir. Das hat Kraft in deinem Leben. Das bewirkt etwas. Nämlich Gott und der Glaube wird wieder lebendig, kraftvoll, frisch. Denk zurück an den Tag deiner Bekehrung. Ich sage das immer wieder einmal, gell? Wo du umgekehrt bist, eben Bekehrung, Umkehr. Als Jesus zum ersten Mal in deinem Leben erlebbar wurde. Der Heilige Geist dich von neuem geboren hat. Da war das Leben so frisch, so leicht. Die Last ist abgefallen. Und das soll ein Dauerzustand sein. Nicht die Glücksgefühle, nicht immer, oder? Aber einfach das immer wieder, ich bin frei durch Jesus. Ich kann umkehren, ich kann, wie es der Albrecht so wunderbar sagt, da passt ja kein Blatt mehr zwischen mir, meinem Leben und Jesus. Er hat ja alles getan für mich. Er liebt mich ohne Maßen. Voll und ganz. Jesus sagt ja zum jungen Mann, willst du vollkommen sein? Ja, wenn ich Jesus habe, bin ich vollkommen. Rein, frei von aller Schuld, von aller Sünde. Nichts trennt mich mehr. Was kann uns Besseres geschehen? Wir haben aber noch die Frage, ja, wenn ich das gemacht habe, wenn ich losgelassen habe, was bringt mir das? Das ist ja die Frage des Petrus, oder? Was wird uns, was haben wir davon? Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon gestellt. Was lohnt es sich dann, treu zu bleiben? In der Ehe, in Beziehungen, in der Gemeinde. Das Evangelium weiter zu sagen irgendwo und immer wieder Ablehnung zu erleben. Etwas zu tun, wo ich weiß, die Bibel sagt das so, aber das bringt mir am Arbeitsplatz Nachteile. Was bringt mir das? Oh, es bringt viel. Es bringt viel. Hört, was Jesus sagt. Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, bei der Wiederherstellung, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird. Auch ihr werdet auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Da geht es um Ehre. Ich denke, hier spricht Jesus vom 1000-jährigen Reich. Und er sagt, ja, ihr werdet empfangen. In der Folge sagt er sogar, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Egal, wo du Mangel empfindest, wo du Not empfindest, weil du im Glauben losgelassen hast, das Angebot von Jesus oder die Aussicht von Jesus ist, du wirst hundertfach dafür empfangen. Wo du emotional Schaden leidest, indem, ja, wie Jesus spricht da von Familie, die verlässt, Beziehungen, die um des Glaubens willen, gell, nicht gesucht, aber um des Glaubens willen, Menschen dich verlassen, Menschen schlecht von dir reden, Freundschaften kaputt gehen. Nicht, weil du Böses getan hast, sondern weil du einfach von diesem Jesus redest und andere das störend finden. Wo wir loslassen müssen und wir haben in Anführungszeichen Verlust davon, da sagt Jesus, du wirst es hundertfach empfangen. Das ist keine schlechte Marge. Das ist eine gute Marge. Hundertfach empfangen. So ist unser Gott. Darum lohnt es sich, bei ihm zu bleiben, weil er ein Belohner ist. Im Skript habe ich dann einige Bibelstellen aufgeschrieben, die das belegen, wie Gott immer wieder sagt, es lohnt sich, bei mir zu bleiben. Ich werde dich nicht leer zurücklassen, und zwar im Blick auf die Ewigkeit. Deshalb der Titel Fokus Ewigkeit. Denn diese Belohnung wird nicht zeitlich sein, sondern sie wird ewig von Bedeutung sein für dein Leben. Und schließen mit einem Vers, auf dem Skript hat es noch mehrere, über diese Belohnung. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also Jesus macht dich, die Gläubigen, setzt er gleich mit seinem Leben selber. Er sagte, so wie ich gelitten habe, mein Leben eingesetzt habe nach des Vaters Willen, wie Gott es wollte, und er mich belohnt hat. Genau gleich, wenn du dein Leben auch einsetzt, um meinetwillen, du wirst mit mir auf einem Thron sitzen. Thron heißt Ehren, Ehre. Gott wird Gläubige ehren für das, was du getan hast, wo dich niemand verstanden hat, dass du gläubig bist. Das finde ich schon großartig. So ist Gott. Und das soll deine, meine Motivation sein, mit und für diesen Gott zu leben, für Jesus Christus, für das Evangelium, weil es sich so etwas von lohnt. Glaubst du das? Ich glaube es von ganzem Herzen. Ihr wisst ja, dass das Thema Lohn, Belohnung, das gefällt mir. Und ich habe euch einmal gesagt, schon vor einiger Zeit, es gab da mal ein Büchlein von Erwin Lutzer, Deine Belohnung in Ewigkeit. Und da gab es ja so nette Leute unter euch, die haben das wirklich wieder antiquarisch gefunden und mir geschenkt. Und jetzt kann ich euch sagen, nächsten März oder April wird das wieder neu aufgelegt. Deine Belohnung in Ewigkeit. Ein wirklich tolles Büchlein, wo es genau um dieses Thema geht. Einfach auch im Blick von der Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Einfach die Ewigkeit immer wieder vor Augen zu haben und was sich eben dort gelohnt hat zu leben. Heute und im Jetzt. Und da sehen wir oft, wie in diesem Anfangsvideo, Wir sehen oft wie viele Verlierer aus. Aber mir hat dieser Mann gefallen. Nicht verstricken in Zweikämpfe, das ist viel zu gefährlich. Einfach in Ruhe, Sicherheit, den Weg von Jesus zu gehen, am Schluss wirst du Sieger sein. Als Bibelkenner weiß ich das, wissen wir das. Mit Jesus werden wir Sieger sein. Werden wir geehrt werden als Sieger. Und irgendwie ist doch so etwas von Siegeskronen, steht doch auch in der Bibel, oder? Da sind wir wieder bei diesen Olympischen Spielen. Dort vergänglich. Bei Gott Ewigkeit. Amen. Ja, wir danken dir, Jesus, für dein Wort. Danke für diese Frage, die Petrus gestellt hat, die uns einfach zeigt, für was es sich lohnt zu leben. Danke, Jesus, bist du in die Welt gekommen und du sahst auch oft als Verlierer aus, dort am Kreuz, von allen verlassen, von vielen verspottet, belächelt, grausam hängend. Und doch warst du der Sieger. Und es heißt auch in deinem Wort, wir sollen Kreuzträger sein, dein Kreuz auch tragen. Herr, es gefällt uns eigentlich nicht, aber du bist da. Du bist in unserem Leben dann da. Und danke, ermutigst du uns immer wieder, dran zu bleiben, bei dir zu bleiben. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Denn dann werden wir Sieger sein. Und nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Danke, stellst du Belohnung dafür in Aussicht, dass wir uns immer wieder sagen können, es lohnt sich, bei dir zu bleiben, Jesus, und mit dir diesen Weg zu gehen und die Ewigkeit in deiner Nähe zu teilen. Danke für dieses, für diese Aussicht, für diese Freude. Amen.